Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Die Grenze zwischen Realität und Fiktion, die ist beim Geschichtenerzählen naturgemäß immer ziemlich brüchig. Denn die oft graue Realität einfach nur nachzuerzählen, klar, das ist in der Regel nicht besonders interessant. Also peppen Erzähler ihre Geschichten gern fiktiv auf, schon aus rein dramaturgischen Gründen. Und einer, der damit allerdings nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht hat, das ist der ehemalige Hollywood-Reporter Tom Kummer. Im Jahr 2000, da sorgten seine literarisch aufgepeppten Star-Interviews für einen Riesenskandal. Inzwischen schreibt Kummer darum lieber Romane, dazu hier gleich mehr. Erst einmal nämlich wenden wir uns dem jungen schwäbischen Autor Kai Wieland zu, Jahrgang 1989. Ein Schriftsteller, bei dem der Übergang zwischen Fakten und Fiktion ebenfalls recht durchlässig ist. Schon Wielands erster Roman Amerika aus dem Jahr 2018, der handelte von einem Dorfchronisten, der es mit ziemlich unzuverlässigen Zeitzeugen zu tun bekam. In Wielands neuem Roman Zeit der Wildschweine, da begibt sich ein junger Held namens Leon nun ebenfalls auf Recherchetour. Diesmal geht's an die nordfranzösische Küste. Leon soll Hotspots für Touristen auskundschaften. Und auch dabei gerät schon bald alles irgendwie merkwürdig ins Schwimmen. Wahrheit und Lüge, Traum und Wirklichkeit, Jugendillusion und Erwachsenenpflicht. Julia Schröder mit den Einzelheiten.
Es muss ein harter Sommer gewesen sein. Erst wird Leon von seinem Vater zum Wohnungstausch und damit zum Wiedereinzug ins elterliche Eigenheim irgendwo am Schwäbischen Wald genötigt. Dann taumelt er mit einem dubiosen Fotografen die nordfranzösische Küste entlang auf der Suche nach malerischen Lost Places. Und schließlich muss er nach seiner Rückkehr erfahren, dass ein Garten bei großer Hitze besonderer Pflege bedarf und dass auch ein Vater irgendwann Hilfe braucht. Zudem wird Leon bedrängt von seiner überbesorgten Schwester und einem übergriffigen Nachbarn mit Jagdlizenz, von Erinnerungen an die in Depression verdämmerte Mutter und von Flashbacks der Frankreichreise, die ihn schier um den Verstand gebracht zu haben scheint. Ja, es muss ein verdammt harter Sommer gewesen sein für Leon. In seinem zweiten Roman erzählt der Backnanger Autor Kai Wieland vom verspäteten Erwachsenwerden eines Mannes um die 30. Eine Geschichte, die als Roadtrip beginnt und nach der Rückkehr beinahe zum Horrortrip wird. Dabei schien zunächst alles so zeittypisch aufgeräumt zwischen den Generationen.
Mein Vater verteidigte die Jäger und die Schützenvereine. Ich ermahnte ihn immer wieder, nicht das N-Wort zu sagen. Er beanspruchte für sich das Meinungsmonopol auf die Heimat, ich jenes auf die Welt.
Der Ich-Erzähler Leon verdient seine Brötchen mit dem Verfassen von Reiseführern. In dieser Branche ist auch Kai Wieland selbst tätig. Was die beiden, Autor und Erzähler, außerdem gemeinsam haben, ist eine Vorliebe für die düsteren Seiten amerikanischer Popkultur. Filme von, wie es einmal heißt, David Lean, David Lynch, David Fincher inspirieren Wieland ebenso wie der Gonzo-Journalismus eines Hunter S. Thompson. Der Roman beginnt denn auch mit einer Rückblende im Hardboiled-Sound der Off-Camera-Kommentare von Neo-Noir-Filmen, in der Leon erzählt, wie er den Fotografen Janko beim Kickbox-Training traf und nach kleinem Gerangel spontan auf ein Bier mitnahm.
An Randständigkeit gewöhnt, befand sich die alte Ziegelfabrik in einer Hanglage oberhalb der gedrängten Altstadt, die eingepfercht zwischen zwei Flüssen und einem absurden Überangebot an Eisdielen zu unseren Füßen lag. Im silbrigen Seat Ibiza schwangen wir uns die langen, unbeleuchteten Straßenkehren talwärts hinunter in die historische Gerberstadt und schwiegen dabei so betont, dass ich meine Spontanität schon zu bereuen begann.
Janko und Leon sind aufgewachsen mit Filmen wie Fight Club und Mulholland Drive. Das verbindet die beiden über alle berufsjugendlichen Imponierposen hinweg. Ortskundige werden freilich an dieser Stelle des Romans bemerken, dass es sich bei den erwähnten unbeleuchteten Straßenkehren um die Einfahrt nach Backnang und nicht etwa um die Serpentinen der Hollywood Hills hinunter nach Los Angeles handelt. Vor allem zu Beginn seines Romans »Zeit der Wildschweine« schlägt Kai Wieland komische Funken aus der Überblendung der Orte seiner eigenen Herkunft mit den popkulturellen Prägungen seiner Protagonisten Leon und Janko. Dass deren Interaktion sich nicht in den Nerdwitzen der 90er erschöpft, liegt an Wielands Sprache, die einerseits in Richtung solcher Stereotype zu drängen scheint, sie aber quasi im selben Atemzug zurücknimmt. Als die zwei in Leons silbrigem Seat dann aber Richtung Nordfrankreich fahren, bricht der zunächst fast parodistische Grundton des Buchs auf und ernstere Motive treten zutage. Die Steilküste und das Meer lösen im Fotografen Janko, der eventuell eigentlich ganz anders heißt, den Drang aus, nach Calais zu fahren, um dort das Foto zu schießen, das ihn berühmt machen soll. Leon bleibt zurück und ringt um Worte, denn seine Schreibversuche vertragen sich immer weniger mit dem Auftrag, einen Reiseführer mit Lost Places Geheimtipps zu schreiben. Die verlorenen Orte sind nämlich längst von Urban Explorers auf Instagram gebannt und verwüstet. Dafür scheinen Leon im tristen Hinterland der Klippen verlorene Gestalten und vergessene Lebensgeschichten auf Entdeckung zu warten. Schließlich verschlägt es Leon nach Dünkirchen und damit hinein in die Dreharbeiten von Christopher Nolans Weltkriegsepos Dunkirk. In Szenen zunehmender Verwirrung erlebt er sich als desorientierter Statist in einer Welt aus Kulissen und Requisiten. Passenderweise entpuppt sich eine der verlassenen Küstenortschaften als Kunstinstallation einer geheimnisvollen jungen Frau. Vor deren Augen gebärden sich Leon und der erneut aufgetauchte Janko als eine Art Wiedergänger des Kriegsfotografen Robert Capa und des Kriegsreporters Ernest Hemingway, die um die Relevanz ihrer jeweiligen Ausdrucksformen, das Erzählen und das Fotografieren, konkurrieren. Namen, Gesten, Orte und Filmeinstellungen, alles ist doppelbödig und zitathaft in Kai Wielands Roman. Ebenso wie die sprachlichen Posen seines Ich-Erzählers Leon.
Schreibend verwaltete ich die Jahrzehnte, beherrschte die Gezeiten und marschierte in 24-Stunden-Schritten. Keine Fotografie der Welt konnte das leisten.
Hinter dem, was Janko, der Fotograf, und Leon, der Schriftsteller, in Wielands Roman »Zeit der Wildschweine treiben«, könnte neben dem Willen zur Kunst die Flucht vor der eigenen Vergangenheit und irgendwelchen Familiengeheimnissen stecken, und zwar bei beiden. Sofern auch hier der Schein nicht wieder trügt. Es ist nämlich keineswegs ausgeschlossen, dass Janko eine Figur ist wie Tyler Durden in David Finchs Film »Fight Club«. Ein eingebildeter Freund-Feind, der einem hilft, vor etwas davonzulaufen, bis sich zeigt, dass der Wahnsinn einen längst eingeholt hat. Bei Leon kommt es nicht ganz so weit. Zwar kampiert er nach seiner Rückkehr aus Nordfrankreich im stromlosen Elternhaus, während im sommerheißen Garten die Tomaten überreif von den Sträuchern fallen und am Waldrand der Nachbar mit seinem Jagdgewehr herumstreicht. Zwar brennen eines Nachts die Maisfelder, zwar kommt Leon mit dem Tod der Mutter wohl nicht so cool klar, wie er sich vormacht. Aber irgendwann beschließt er, dass es vielleicht doch möglich ist, Verantwortung zu übernehmen, für die anderen und für das eigene Leben. Und es ist gar nicht mehr schlimm, dass er den draußen vorm Gartenzaun marodierenden Wildschweinen ebenso wenig beikommen wird wie seinen Erinnerungen.
Seit die Saugänge brannten, liegt eine neue Klarheit in der Luft. Und ich versuche nicht länger zu splittern, zu zerfallen und Sand zu sein, um mich in alle Winde zu zerstreuen.
Kai Wieland hat bereits in seinem ersten Roman Amerika das literarische Potenzial der nächsten Umgebung aufleuchten lassen. In Zeit der Wildschweine treibt er, virtuos mit Referenzen und Resonanzen spielend, die Literarisierung des scheinbar allzu naheliegenden weiter voran. Ein Lesevergnügen, auch jenseits von Backnang.
Das sagt voll des Lobes unsere Rezensentin Julia Schröder über Zeit der Wildschweine, den zweiten Roman des jungen schwäbischen Autors Kai Wieland. Erschienen ist Zeit der Wildschweine im Stuttgarter Klett-Cotta Verlag, 271 Seiten, 20 Euro. Der 1961 geborene Schweizer Tom Kummer, das ist ein Mann mit zwei Autorenleben. Im ersten war er ein überaus erfolgreicher, schillernder Hollywood-Reporter, der es als selbsternannter Borderline-Journalist mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm. Seinen glamourösen Interviewpartnern legte Tom Kummer nämlich oft völlig frei erfundene Aussagen in den Mund. Der Schauspieler Johnny Depp etwa klagte bei ihm über die tragische Seite von Hollywood. Demi Moore empfahl laut Kummer Körperpackungen mit Meersalz. Und die Popsängerin Courtney Love, die zitierte der SZ-Reporter falsch mit dem Statement, sie spiele öffentlich gern mit ihren Brüsten als Protestgeste gegen den Körperkult. Eigentlich waren das alles großartige Unterhaltungsgespräche, nur leider eben völlig gefaked. Im Jahr 2000 flog Tom Kummer dann auf und es folgte sein jäher Absturz. Und es dauerte lange, bis er sich wieder auf seine Schreibqualitäten besann. 2007 veröffentlichte er mit Blow Up die Story seines Lebens. 2017 kam dann Nina und Tom heraus, ein autobiografischer Roman über das Leben und Sterben seiner Ehefrau Nina, allerdings begleitet von Plagiatsvorwürfen. Und um seine verstorbene Lebenspartnerin und seine große Lebensliebe Nina geht es nun auch wieder im neuen Roman von Tom Kummer, Von schlechten Eltern heißt er, und gelesen hat ihn für uns André Klahn.
1.30 Uhr. Landstraße. Fahrtrichtung Osten. Kein Gegenverkehr. Tote Dörfer, als gäbe es eine Ausgangssperre. Ich streichle das Lenkrad. Das Leder der Handschuhe knirscht leise. Mein Fahrgast diktiert das Reiseziel. Im Kopf fahre ich, wohin ich will.
Er heißt Tom, wie Tom Kummer, und er ist unterwegs. Wenn die Dunkelheit über die Schweiz hereinbricht, steuert der Ich-Erzähler im Auftrag eines VIP-Fahrdienstes schwere Nobelkarossen über leere Straßen. Diplomaten und Geschäftsleute sitzen im Fond der Wagen, Männer, die sich ihre Aktenkoffer mit Sicherheitsketten an den Handgelenken festmachen. Von der Banque Nationale de Paris in Genf geht es zum Hotel Bellevue nach Bern, von der kongolesischen Botschaft zum Flughafen Lugano. Um 1.13 Uhr fährt Tom hinein in den Gotthardtunnel, um 1.32 Uhr wieder hinaus. Um 3.02 Uhr blitzt es über der Leventina, um 6.25 Uhr regnet's. Auf die Minute genau hält der Erzähler die Etappen seiner nächtlichen Aufträge fest. Akribisch notiert er Wetterlagen und Wegmarken. Dabei ist es vollkommen egal, wann genau er wo seine Gäste durch immer trostlose, schwarzgraue Landschaften kutschiert. Denn der schwermütige Erzähler führt in Tom Kummers Roman Von schlechten Eltern ein Fahrtenbuch des Schmerzes. Seine Frau Nina ist vor knapp einem Jahr an Krebs gestorben. Seitdem hat Tom sich der Trauer ergeben. Mit Pillen kämpft er gegen seine Melancholie an. Mal schluckt er blaue, dann wieder rote. Helfen tun sie nicht. Tom hat Mut, Kraft und Entschlossenheit verloren. Ein Foto von Nina und den beiden Söhnen Vincent und Frank klebt immer auf dem Armaturenbrett der wechselnden Limousinen. Und manchmal, wenn Tom während der Fahrt die Scheinwerfer todessehnsüchtig für ein paar Sekunden ausschaltet, erscheint ihm die Verstorbene auf der Windschutzscheibe.
Männliche Nase, volle Lippen, blaue Augen. Mehr als 5 Sekunden Geisterfahrt schaffe ich selten. Auf den Armaturen leuchten jetzt die Warnsignale des Intelligent Driving Systems. Ich schalte die Abblendlichter wieder ein, schiebe die rechte Hand zwischen meine Beine und werfe einen Blick in den Rückspiegel.
Von schlechten Eltern liest sich wie die Fortsetzung von Tom Kummers 2017 erschienenen Roman Nina und Tom. Darin schilderte Kummer das Sterben seiner Frau, schonungslos drastisch und manchmal auch quälend intim. Er schaute zurück auf 30 Jahre an Ninas Seite, auf die exzessiv intensive Liebe zweier emotionaler Extremisten, auf Drogenräusche, Brandanschläge und die durch die Geburten der Kinder einsetzende Verbürgerlichung. Das Cover des Buches zierte ein Foto, das Tom Kummer mit Nina zeigt. Doch obwohl Kummer seine Love Story so offensichtlich dem eigenen Leben entlehnt hatte, wollte er selbst sie nicht als autobiografisch etikettieren. Er reklamierte für sich lieber das beliebte Genre Autofiktion. In Von schlechten Eltern ist der Erzähler nun, wie der Autor, mit dem jüngeren, 12-jährigen Sohn Vincent in die Schweiz zurückgezogen, in einen Plattenbau am Rand von Bern. Frank, der ältere Sohn, ist in Los Angeles geblieben. So muss Vincent alleine gegen die Trübsal des Vaters ankämpfen. Mit Basketballspielen und Radrennen versucht er dem Erwachsenen, die Lust am Leben zurückzugeben. Und der sucht selbst im Schlaf noch Halt beim Kind.
Ich taste mich in sein Schlafzimmer. Ich kann seine Mutter riechen. Die kleine Nachttischlampe verbreitet ein schwaches Licht. Ich lege mich an seinen Körper. Er hat sich nicht gewaschen. Ich rieche Ninas Muschelgeruch. Er nimmt jetzt meinen Arm und legt ihn um seine Taille. Er presst meine Hand, streichelt sie, lässt nicht mehr los. Ich nehme ihn fester in die Arme, drücke meine Nase in seinen Nacken. So schlafen wir ein.
Tom Kummer spart ihn von schlechten Eltern nicht mit solch erotisch aufgeladenen Vater-Sohn-Szenen. Sie sind fraglos irritierend, zumal in einer Zeit, in der die Literaturkritik geneigt ist, moralische statt ästhetische Maßstäbe an Romane anzulegen. In Kummers Geschichte kontrastieren diese Szenen scharf mit der doch sehr männlichen Fantasie des Lonesome Driver, des einsamen und auf sich selbst zurückgeworfenen Wolfs, der die Frau seines Lebens verloren hat und nachts seiner Trauer davonzufahren versucht. Und man darf die grenzwertige Innigkeit zwischen Tom und seinen Kindern wohl auch als Konsequenz jener maßlosen Liebe verstehen, die Tom mit Nina verband. Dem bürgerlichen Bild des guten, fürsorglichen Vaters entspricht der Erzähler jedenfalls ganz offensichtlich nicht. Schnell ist der Argwohn eines zudringlichen Nachbarn und der Klassenlehrerin von Sohn Vincent geweckt. Vernachlässigung und Missbrauch, so lautet der Vorwurf. Und irgendwann meldet sich dann plötzlich auch der ältere Sohn Frank nicht mehr aus Los Angeles. Doch diese Ereignisse des äußeren Lebens wollen sich in von schlechten Eltern nicht zu einer Geschichte fügen. Sie bleiben genauso wie Begegnungen und Gespräche mit den Fahrgästen episodenhaft. Man könnte das als dramaturgische Kurzatmigkeit beklagen, doch eine zusammenhängende Geschichte will Kummer mit diesem Buch eben auch gar nicht erzählen. Vielmehr ist sein neuer Roman eine Zustandsbeschreibung. Gerade in seiner Bruchstückhaftigkeit drückt sich die psychische Instabilität des Erzählers aus, der durch den Tod seiner Frau aus allen Zusammenhängen gerissen worden ist und nun verzweifelt versucht, gegen das Chaos im eigenen Kopf mit einer Aufzählung von Fakten anzugehen.
Erstens, alles ist nur mein Versuch, der Trauer einen Sinn abzugewinnen. Zweitens, alles nur eine Phase. Diese Phase kann nicht mehr lange dauern, aber es ist wichtig zu trauern. Drittens, Jean-Luc hat recht. Leg dich in Zürich aufs Ohr, entspann dich. Viertens, nimm dir ein Mädchen oder zwei. Fünftens, stell dir vor, es wäre Ninas Körper. Sechstens, glaub an dich. Du bist auf dem Weg der Besserung. Siebtens, glaub an dich. Du bist ein guter Vater. Achtens, glaub an dich. Deine Jungs sind gut geraten. Neuntens, bald verlässt du die Welt hinter der Windschutzscheibe. Zehntens, bald sind wir wieder zusammen.
Erlösung von der Trauer scheint für diesen im Wortsinne todtraurigen Erzähler tatsächlich nur durch das eigene Lebensende denkbar. Im Tode vereint, das ist eine für einen popkulturell sozialisierten Autor wie Tom Kummer natürlich etwas überraschend altmodische Idee. Er trägt sie in von schlechten Eltern mit hart angeschlagenem Staccato vor, mit einer stilistischen Lakonie, die nicht verbergen kann, dass da ein großer Romantiker am Werk ist. Kurze Sätze, weicher Kern.
Tja, wer hätte es gedacht, im Innern des mit allen Wassern gewaschenen einstigen Borderline-Journalisten Tom Kummer steckt also offenbar ein romantischer Kern. Sie hörten einen Beitrag von André Klahn. Er besprach von schlechten Eltern den neuen Roman des sogenannten Journalismus-Bad Boys Tom Kummer. Das Buch liegt im Stuttgarter Tropenverlag vor, 245 Seiten, 22 Euro. Und damit wären wir fast am Schluss dieser Sendung. Gern aber weise ich Sie noch auf unsere Abendsendung Kultur aktuell hin, heute um kurz nach 17:30. Denn dort wird es unter anderem um das neue Theaterprojekt des immer für eine Provokation gut seienden Theaterregisseurs Milo Rau gehen. Every Woman heißt es und es ist inspiriert von Hugo von Hofmannsthals Memento Mori Stück Jedermann. Der Schweizer Theaterregisseur aber hat Hugo von Hofmannsthals Jedermann nun offenbar ins dritte Jahrtausend gehievt und stellt jedoch auch in Every Woman mahnend die existenzielle Grundsatzfrage nach der menschlichen Sterblichkeit, denn die bleibt natürlich auch uns Weltbürgern der Globalisierung, aller Hochtechnisierung und des medizinischen Fortschritts zum Trotz weiterhin nicht erspart. Der allzeit moderne Tod ist also das große, ewig neue Thema von Milo Kino raus, Every Woman. Weitere Informationen dazu hier dann gleich in Kultur heute bei meinen Kollegen. Und hier geht's nun im Anschluss an die Nachrichten gleich weiter mit meinem Kollegen Ralf Krauter von Forschung Aktuell. Natürlich auch heute wieder zu neueren Erkenntnissen zum SARS-CoV-19-Virus. Unter anderem geht es dann um die Frage, welche Langzeitfolgen Infizierte nach einer Covid-Erkrankung womöglich zu befürchten haben. Mein Name ist Gisa Funk. Das war's für heute vom Büchermarkt. Machen Sie's gut.